ARD. SWR Kultur. Forum.
Machtkampf mit Maduro. Was will Trump in Venezuela? Ist es eine Demonstration seiner Macht? Will er wirklich nur Jagd auf Drogenschmuggler machen oder plant er doch den großen Umsturz? Seit Wochen rätselt die Welt, welche Absichten Donald Trump mit dem riesigen militärischen Aufgebot vor Venezuelas Küste verfolgt. Fest steht, geht es nach dem US-Präsidenten, sind die Tage des sozialistischen Regimes um Machthaber Nicolas Maduro gezählt. Und auch in der venezolanischen Bevölkerung ist der Unmut groß. Armut, Korruption und staatlicher Terror setzen ihr zu. Würde eine Intervention der USA die Situation besser machen? Welche Folgen hätte ein Regierungswechsel in Caracas? Und ist Venezuela für Trump mehr als ein Spielball im globalen Kampf um Einflusssphären? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und das sind meine Gäste. Tobias Lambert, freier Journalist und Autor des Buches Gescheiterte Utopie Venezuela, ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez, die Publizistin und Lateinamerika-Kennerin Dr. Hildegard Stausberg und der Politikwissenschaftler Professor Dr. Günther Mayhold von der Freien Universität Berlin. Herr Mayhold, gerade schauen wir gebannt in die Ukraine, nach Russland, verfolgen das Hin und Her bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Natürlich, weil es da auch um die Zukunft Europas, um unsere Sicherheit in Deutschland geht. Im Falle von Venezuela ist das anders. Lateinamerika ist weit weg mit dem Flugzeug, sind es rund 10 Stunden bis nach Caracas, auch wenn wir nicht direkt davon betroffen sind. Warum sollte uns dennoch interessieren, was gerade in Venezuela passiert?
Nun, wir sehen, dass Venezuela eine bedeutende Rolle in Lateinamerika spielt. Es ist ja bekannt, dass es das Land ist mit den größten Ölreserven in der Region, gleichzeitig auch, wenn man so sagen will, ein gewisser Fremdkörper, weil alle Länder der Region versuchen, sich weitgehend auf Abstand zu halten, um nicht in mögliche Konflikte hineingezogen zu werden. Also es ist ein Brennpunkt des Interesses, das natürlich jetzt zumal durch den militärischen Aufmarsch im karibischen Becken eine besondere Aufmerksamkeit gewonnen hat.
Herr Lambert, es gibt Beobachter, die ordnen den Fall Venezuela in einen größeren Kontext ein, sagen, wenn Putin nach der Ukraine greift, die Chinesen Anspruch auf Taiwan erheben und Trump Venezuela ins Visier nimmt, dann folgt das der Strategie von Großmächten, die ihr Revier abstecken. Ist das alles Teil dieses großen geopolitischen Umbruchs, dieses neuen Kampfs um die Welt?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Im Fall Venezuelas überlagern sich mehrere Thematiken, mehrere Problematiken. Das ist jetzt so ein bisschen die Hinterhofthese, dass die USA über Venezuela hinausgehend auch wieder in ihrem Einflussbereich Lateinamerika als Hinterhof definieren, gemäß der alten Monroe-Doktrin, die sich heute nicht mehr gegen den Einfluss europäischer Mächte, wie damals nach der Dekolonisierung, sondern heute auch gegen den Einfluss Chinas, aber auch Russlands oder Irans wendet. Das ist aber nur ein Teil. Ein anderer ist, dass es auch eine Vorgeschichte gibt und Trump ja schon in der ersten Amtszeit Nicolas Maduro stürzen wollte. Und das Erdöl spielt da natürlich auch eine große Rolle, denn ohne das Erdöl wäre Venezuela als geostrategischer Spielball überhaupt nicht von Interesse.
Frau Stausberg, Nicolas Maduro steht seit 13 Jahren an der Spitze Venezuelas, ein ehemaliger Busfahrer an die Macht gekommen, als Nachfolger des legendären Hugo Chavez, dem Begründer des Sozialismus im 21. Jahrhundert. Und Maduro weiß, wo die wunden Punkte der Menschen in Lateinamerika liegen. Ein Kontinent, der über Jahrhunderte, Herr Lambert hat es erwähnt, Monroe-Doktrin als Hinterhof der USA galt. Und genau dieses kollektive Trauma triggert Maduro, wenn er die militärische Drohkulisse der USA einen imperialistischen Angriff nennt. Imperialismus, ein sozialistischer Kampfbegriff einerseits, andererseits hat er damit nicht einfach recht.
Also ich glaube, wenn man mal sieht, wie es heute um Maduro steht, vor allen Dingen in seinem eigenen Land, dann muss man doch erkennen, der Mann ist ja de facto illegal im Amt. Und wenn man sich ansieht, wie die Bevölkerung reagiert, ein Viertel der Bevölkerung hat Venezuela verlassen. Ich habe gerade gestern mit einem venezolanischen Politikwissenschaftler, Tomás Páez, gesprochen. Der hat im Oktober ein Buch veröffentlicht, ¿Qué hacemos con la diaspora? Was machen wir mit der Diaspora? Um die Zahlen mal klar zu sagen, 9,3 Millionen Venezolaner leben heute im Exil. Das ist 25% der Bevölkerung. Sie leben in 90 Ländern und in 500 Städten. Und die Umfragen, so Herr Professor Páez, zeigen, dass die Diaspora behauptet, die Leute, die noch in Venezuela leben, lebten zum Teil auf gemachten Koffern und wollen auch kommen. Ja. Das ist doch die Realität intern in Venezuela. Und was Herr Maduro an außenpolitischen Dingen sagt, gut, das, man kann immer auf diesem alten Thema rumreiten. Real ist er ein Gefangener seiner eigenen Ideologie, seiner eigenen Unfähigkeit. Venezuela produziert heute weniger als 1 Million Barrel am Tag. Früher waren es fast 4 Millionen. Es ist total überschuldet gegenüber China. Also ich würde mal so sagen, im Lande selber hat der Mann nicht viel Ansehen. Die Leute, die ihn noch unterstützen, die Streitkräfte oder Teile des Regimes, sind eine Minderheit.
Wir werden später noch über das System Maduro sprechen. Aber Herr Lambert, wie sehen Sie das? Ist Imperialismus hier die richtige Kategorie?
Naja, das ist natürlich schon eine klassische imperialistische Politik in dem Sinne, dass die USA sich das Recht herausnehmen, sich einzumischen in Lateinamerika. Wir müssen vielleicht an der Stelle einmal betonen, natürlich ist es richtig, dass Nicolas Maduro nicht mehr viel Rückhalt hat, dass er die Wahl im letzten Jahr nach allen vorliegenden Indizien verloren hat und dass die Mehrheit der Bevölkerung auch heute noch sich einen Wandel in Venezuela wünscht. Aber dieser Wandel, ob sich jetzt die Mehrheit der Bevölkerung diesen Wandel mittels einer militärischen Drohkulisse oder gar einer wie auch immer gearteten Intervention wünscht. Das steht auf einem anderen Blatt, davon gehe ich nicht aus. Und die Gründe, die die USA jetzt vorlegen, um eben diese militärische Drohkulisse zu rechtfertigen, sind eben vorgeschoben. Das zeigt sich auch offensichtlich, denn um Drogenhandel, um die Bekämpfung des Drogenhandels geht es im Falle Venezuelas genauso wenig wie um diese Behauptung, Maduro hätte gezielt Venezolaner, Venezolanerinnen, kriminelle Venezolaner in die USA eingeschleust, um da Schaden anzurichten. Das sind alles vorgeschobene Gründe. Die USA versuchen mittels der Bezeichnung Narkoterrorismus eben zu rechtfertigen, dass sie ein Recht hätten, hier militärisch vorzugehen. Aber da geht es weniger um Demokratie noch um Drogenhandel.
Wenn wir mal auf die USA schauen, Herr Maihold, wir erinnern uns, Anfang des Jahres, der US-Sondergesandte Richard Grenell, früher mal US-Botschafter in Deutschland, reist zu Maduro, verhandelt, erreicht die Freilassung amerikanischer Geiseln, schließt Deals über die Förderung von Öl ab. Und Maduro sprach von einem Neubeginn in den Beziehungen zwischen den USA und Venezuela. Die Zeichen standen also auf Entspannung und dann jetzt diese Kehrtwende. Warum?
Das mögen zum einen Ursachen sein, die innerhalb unterschiedlicher Gewichte innerhalb des Machtblocks in den USA liegen. Es wird ja davon ausgegangen, dass der Sonderbeauftragte genauso wie der Außenminister unterschiedliche Wege verfolgen im Umgang mit dem Regime.
Also Marco Rubio, der Sohn kubanischer Einwanderer.
Ja, aber gleichwohl muss man eben sich vor Augen führen, dass hier auch die Ambivalenz der Position der USA deutlich wird. Man verhandelt mit Maduro beim Öl, bei der Rücknahme von Migranten venezolanischer Herkunft aus den USA. Auf der anderen Seite wird er zum Chef eines Kartells erklärt und zum Anführer des Narkoterrorismus. Dahinter steht natürlich auch eine Präferenz der venezolanischen Seite, die nun endlich einen direkten Dialog mit den USA führen möchte und nicht mehr über die venezolanischen Oppositionsgruppen. Und da ist natürlich auch ein Stück Anerkennung für das Maduro-Regime drin, auch wenn dies in einem kritischen Kontext sich vollzieht.
Frau Schlossberg, Trump mischt sich ja nicht nur in Venezuela ein. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kritisiert ja für ihre Migrationspolitik. Gegen Brasilien verhängt er Strafzölle. Argentiniens Präsident Javier Milei dagegen hilft er vor den Kongresswahlen mit Milliardenkrediten. Was passiert da in Lateinamerika gerade?
Sag mal so, egal ob man Herrn Trump mag oder nicht, jede Regierung versucht natürlich, Einflusssphären zu schaffen oder zu unterstützen. Und da ist ja zurzeit klar, wer mit wem welche Interessen hat. Und bei Präsident Trump wissen wir ja auch, dass er manchmal heute eine Sache sagt, morgen was anderes. Und die Tatsache, dass man vielleicht mit ein bisschen Drohungen weiterkommen könnte, kann sein, ja. Ich würde mal glauben, dass da einfach noch sehr viel im Fluss ist. Und ein Mann wie Trump natürlich Wirtschaft und Außenpolitik dauernd hin und her mischt. Die Frage ist natürlich, was er da am Ende von bekommt. Zur Zeit sieht es ja aus, als wenn ein Teil der Leute ihm dann nachgeben.
Also klar ist, die USA nehmen immer mehr Einfluss in Lateinamerika. Die Frage ist nur, warum, Herr Lambert? Auch weil Sie merken, wie China und Russland ihnen langsam aber sicher den Rang ablaufen?
Ja, das könnte sein.
Naja, zum Teil ist das natürlich schon so. China hat in den vergangenen Jahren seinen Einfluss in Lateinamerika stark ausbauen können. Gerade über den Handel. Für mehrere Länder ist China bereits der wichtigste Handelspartner in Südamerika. Und auch über die Vergabe von Krediten. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist nur eine Sphäre. Es sind mehrere Themen, die sich da bei Venezuela überlagern. Und dass es jetzt um Venezuela erstmal geht, das hat einerseits mit dem Einfluss eben Chinas, Russlands, des Irans zu tun. Vor allem hat es aber mit dem Einfluss auch Marco Rubios zu tun, der bereits seit Jahren diese Obsession verfolgt, nicht nur Maduro zu stürzen, sondern später auch in Nicaragua und dann vor allem in Kuba. Er kommt aus einer kubanischstämmigen Familie, einen Regierungswechsel herbeizuführen.
Also er ist die treibende Kraft hinter dieser Operation.
Also momentan bei dieser Militarisierung würde ich sagen ja, denn es wurde ja schon angesprochen, Anfang des Jahres war es unklar, wo die Reise hingeht für Trump. Da hat er erstmal Richard Grenell losgeschickt, der hat in Caracas direkt mit der venezolanischen Regierung verhandelt, hat die Freilassung US-amerikanischer Inhaftierter aus Venezuela erreicht, hat auch über Erdöl gesprochen. Am Ende hat Trump wieder eine zwar nicht veröffentlichte bekannt gemacht, aber wieder eine Art Lizenz an den US-Konzern Chevron vergeben zur Förderung von Erdöl in Venezuela. Also etwa 100.000 Barrel werden momentan gefördert und exportiert in die USA. Und beim Thema Migration wurde auch schon angesprochen, gibt es nach wie vor, selbst jetzt gerade noch, Abschiebeflüge, die aus den USA in Venezuela landen. Also es gibt Verhandlungen, man muss aber dazu auch sagen, oder es gab Verhandlungen dieses Jahr, laut einem Bericht der New York Times, den zumindest Trump bestätigt hat, Maduro hat dementieren lassen, hat Maduro bereits im Sommer einen weitgehenden Zugriff für die USA auf die Rohstoffreserven, Erdöl und weitere, sowie eine Zurückdrängung des Einflusses Russlands und Chinas angeboten, um einen militärischen Konflikt zu vermeiden. Trump habe unter dem Einfluss von Marco Rubio abgelehnt. Aber jetzt gerade in den letzten Tagen sieht man auch wieder, Trump gibt Signale in verschiedene Richtungen. Er redet davon, er möchte mit Maduro jetzt bald mal telefonieren. Gleichzeitig hält er die militärische Druckkulisse aufrecht. Und die Frage ist, wenn sie miteinander sprechen, worüber sprechen sie? Denn den USA geht es offensichtlich um den Abgang von Maduro. Daran hat er natürlich kein Interesse, wenn es nicht weitgehende Amnestievorkehrungen auch gibt. Und selbst wenn die USA einen Regierungswechsel erreichen würden, wäre ja auch die Frage, wie es danach weitergeht. Denn von einem auf den anderen Tag wird da keine stabile, US-freundliche und vielleicht schon gar nicht demokratische Regierung entstehen.
Mhm. Werden wir auf jeden Fall drauf kommen, die Perspektiven für Venezuela. Aber erstmal würde mich interessieren, Herr Mayhold, die Frage, warum macht Trump das? Was führt er im Schilde? Warum hat er da in der Karibik vor der Küste Venezuelas diese riesige Streitmacht zusammengezogen? Herr Lambert hat schon darauf hingewiesen, man hört aus den USA die Begründung, man wolle dem Drogenschmuggel den Kampf ansagen. Wie glaubwürdig ist das? Ist das wirklich alles an den Haaren herbeigezogen?
Es gibt sicherlich Drogentransporte von venezolanischen Häfen aus in Richtung USA. Aber wenn man sich die Drogenflüsse ansieht, dann ist erkennbar, dass dies nicht ein sehr relevanter Teil ist. Die größeren Flüsse laufen über Ecuador an der Pazifikküste entlang. Und vieles, was in Venezuela seinen Ausgang nimmt, endet letztendlich in Europa. Das heißt, dieser Bezugspunkt auf den Drogenhandel ist nachvollziehbar in gewissem Umfang, aber kann nicht die zentrale Rechtfertigung sein, zumal man keinen Flugzeugträger braucht, um dort entsprechend erfolgreich intervenieren zu können. Es ist wohl ein Versuch, auch die US-Position im karibischen Becken zu manifestieren. Das gilt sowohl für die Wiederbelebung einer Basis der USA in Puerto Rico, wie auch gegenüber Haiti und in Teilen der Dominikanischen Republik, die als mögliche Transitländer ins Auge gefasst werden. Aber letztendlich ist erkennbar, dass mit dieser Formel des Narkoterrorismus ein Versuch gestartet wird, hier eine Kriegsoption zu rechtfertigen, obwohl ja der Kampf gegen Drogen eigentlich ein Handeln gegen ein kriminelles Delikt ist, das mit Kriegsdimensionen letztlich nicht zu bewältigen ist.
Ja, gleichzeitig muss man aber doch sagen, dass die Gefahr, die von diesem ganzen Drogenthema ausgeht, unglaublich ist. Heute Morgen habe ich im Deutschlandfunk gehört, einen Bericht über den Hafen in Antwerpen. Da hat eine belgische Untersuchungsrichterin gesagt, wir sind auf dem Wege in die Unterwanderung. Und bei jeder Untersuchung eines Schiffes finden wir Drogen. Und mittlerweile gibt es auch ein Problem, dass die Leute, die das untersuchen sollen, natürlich sehr stark diesen Pressionen ausgesetzt sind. Also ich glaube, Europa hat sich die Dimension der Gefahr, der Destabilisierung dieses ganzen Drogen-Narko-Themas nicht richtig gestellt.
Und übrigens ich würde da noch mal darauf hinweisen wollen, die Drogenimporte, die aus Lateinamerika nach Europa kommen, werden heute vor allem in Containern geliefert.
Ja, das ist ja ein Container.
Und das hat nichts zu tun mit den Booten, die da in der Karibik gegenwärtig abgeschossen werden.
Nein, aber
das
Ganze
ist genau der Punkt, den wir uns halt deutlich machen müssen. Es ist ein Unterschied, ob ich dafür sorge, dass in den Häfen eine Untersuchung von Containern, die aus Südamerika kommen, stattfindet. Das sind gerade gegenwärtig etwa 10%, die überhaupt durchleuchtet werden. Oder ob ich sozusagen auf Mittel- und Kleinsttransporte mit Schnellbooten vor der Küste Venezuelas reagiere.
Gut, aber Sie müssen doch sagen, dass das Ganze längst ineinander geht. Von Venezuela rüber nach Kolumbien, nach Ecuador, Mexiko. Ich meine, das ist ja mittlerweile ein international agierendes Ganzes, mit dem wir es da zu tun haben, von ganz gefährlichen Ausmaßen.
Nein, also an der Stelle möchte ich mal kurz einhaken, bitte, um noch mal ein paar Fakten zu bringen. Denn die Frage ist ja, was hat dieses Vorgehen der Trump-Regierung gegen den Drogenhandel angeblich überhaupt mit Venezuela zu tun? Und wenn wir uns die Weltdrogenberichte der UN angucken der letzten Jahre, die Berichte der DEA, der Antidrogenbekämpfungsbehörde der USA selbst, ja, und weitere Zahlen aus anderen Quellen, dann sehen wir ganz klar, dass Venezuela eben nur ein sehr nachrangiges Transitland ist. Nur ein kleiner Teil des Kokains aus Kolumbien geht über Venezuela und dann auch nicht vorwiegend in die USA, sondern eher nach Europa tatsächlich. Herr Mayold hatte schon gesagt, die Pazifikroute dann über den zentralamerikanischen Landkorridor und über Mexiko ist viel entscheidender für die Drogenflüsse in die USA. Und das Abschießen von Booten, wo die USA nicht mal sagen, wer denn die Besatzung war, was sie transportiert haben etc., ist auch laut Meinungen vieler Völkerrechtler, laut UN-Meinungen halt, das sind extralegale Hinrichtungen. Und im Übrigen auch, wenn es sich um Drogenboote gehandelt haben mag. Und die Kartelle, von denen auch immer wieder die Rede ist in Venezuela, die Behauptung, ne, auf Nicolas Maduro ist ein Kopfgeld von 50 Millionen Dollar ausgesetzt in den USA, er sei der Kopf des sogenannten Sonnenkartells in Venezuela. Mhm. Da muss man auch ganz klar sagen, diese Kartelle sind Fachleuten überhaupt nicht bekannt. Dieses Sonnenkartell, das ist eine journalistische Erfindung, der Begriff, schon aus den 90er Jahren, aus der Vor-Chavez-Zeit, beschreibt allenfalls informelle Netzwerke innerhalb des Militärs, wo also Leute die Transitrouten protegieren, ja natürlich, und dabei mitverdienen. Es ist aber keine hierarchische Organisation, das behauptet eigentlich niemand außer der US-Regierung. Und in allen Berichten, Weltdrogenbericht etc., tauchen Kartelle aus Venezuela in den letzten Jahren auch nie auf. Niemand hat die beschrieben als Gefahr oder überhaupt nur, dass sie existent sind. Und das Gleiche gilt auch für die Bande Tren de Aragua, die nicht für großflächigen Drogenhandel bekannt ist, sondern eher für kleinere Geschäfte, Erpressungen, auch Drogenhandel im kleinen Stil meinetwegen. Aber halt, wie gesagt, Venezuela ist kein Produzentenland. Es gehen nur geringe Mengen über das Land nach außen. Und Fentanyl, was ja das Hauptproblem ist in den USA, wo die meisten Leute dran sterben, das starke Schmerzmittel, das hat überhaupt gar nichts mit Venezuela zu tun, kommt aus China. Die Chemikalien werden in Mexiko zusammengemischt und über Mexiko, über die US-Grenze in die USA gebracht. Von daher ist das ganz klar ein vorgeschobener Grund, einfach eine Erfindung, um eine Militärpräsenz dort zu rechtfertigen. Aber es geht um andere Dinge.
Frau Stausberg, ist Maduro ein Mafiaboss?
Ja. Wenn Mafiaboss bedeutet, dass man sich in einem Raum befindet, der zwischen organisiertem Terror, Drogenmafia, organisiertem Verbrechen, alles ineinander verwebt, sich bewegt, dann würde ich das schon sagen. Ja. Aber ich meine, schauen Sie, das alles, ob das alles rechtfertigt oder nicht rechtfertigt, kleinzureden, dass Venezuela in den letzten 10, 15 Jahren auch als Rückzugsgebiet für die kolumbianische Drogenszene gedient hat, das kann man doch gar nicht. Das geht doch alles ineinander über. Man kann jetzt die Sachen, die Sie gerade gesagt haben, auseinandernehmen. Da kann man sicherlich zum Teil auf Ihrer Seite sein. Das Ganze ist ein großes Ganzes, was uns zu entgleiten droht und wo interessanterweise ja wir Europäer insofern betroffen sind, als wir dieses Drogenzeug bekommen, aber auf der anderen Seite kaum was tun können. Und man muss auch mal sehen, man hat ja versucht, zum Beispiel die Regierung Maduro von einem Teil der lateinamerikanischen Länder nach den Wahlen 2015 irgendwie so zu bedrängen, dass sie sich tatsächlich der Realität stellen, die Wahlen verloren zu haben. Das hat ja nichts gebracht. Ja. Damit will ich jetzt keine Militärgeschichte rechtfertigen. Ich will nur sagen, deshalb gibt es einen nicht unerheblichen Teil der Leute, die sich in der einen oder anderen Weise freuen würden, wenn dieses Regime verschwindet.
Herr Mayholt, es gibt Berichte, wonach Maduro die Maßnahmen zu seinem persönlichen Schutz hochfahren lässt. Öffentliche Auftritte werden erst kurz vorher bekannt gegeben. Es wirkt, als hätte der mächtigste Mann Venezuelas Angst um sein Leben. Zu Recht?
Ja, sicher wird jeder davon ausgehen können, dass nun die USA keine regelrechte Invasion in Venezuela planen, sondern maximal irgendwelche Militärschläge, die sich eben auf zentrale Stützpunkte des Militärs oder der politischen Führung beziehen. Insofern reagiert Maduro mit einer Mobilisierungskampagne des Milizensystems im Lande sowie auf Verstärkung seiner persönlichen Sicherheit und einer nationalistischen Vaterlandsverteidigungsideologie, die ja gerade gestern wieder nochmal mit der öffentlichen Vereidigung von Milizionären in Szene gesetzt hat. Das ist Teil des gegenseitigen Säbelrasselns, nennen wir es mal so. Aber das führt natürlich nicht dazu, dass man wirklich zu einer Lösung kommt. Letztendlich, und das sieht man ja auch an den jüngsten Mitteilungen, geht es darum, dass die USA und Venezuela ins Gespräch kommen über was auch immer, sei es die Frage der humanitären Situation, sei es die Frage der Menschenrechte, sei es die Frage eines Transitionsszenariums für das politische Regime. Da ist die Agenda wirklich quasi unendlich. Die entscheidende Frage wird dabei sein, erleben wir dasselbe wie in der Ukraine, dass Trump über die venezolanische Opposition hinweg verhandelt oder gelingt ein Verfahren, in dem die Oppositionskräfte auch beteiligt werden?
Herr Leimert, und trotzdem scheint klar zu sein aus US-amerikanischer Sicht, Maduro muss weg. Die Frage ist nur, wie. In den Medien werden gerade verschiedene Szenarien durchgespielt, wie ein Eingriff der USA in Venezuela ablaufen könnte. Von CIA-Operationen ist die Rede, von gezielten Schlägen aus der Luft, und immer wieder fällt der Name Noriega, Panamas Diktator, den US-Präsident George Bush 1989 während einer militärischen Invasion festnehmen und in die USA bringen ließ. Wir können an dieser Stelle nur spekulieren, aber was halten Sie denn für das wahrscheinlichste Szenario?
Das ist ganz schwer zu sagen tatsächlich, das weiß niemand. Der Vergleich mit Panama zunächst mal liegt natürlich nahe, aber führt nicht sonderlich weit, wenn wir uns jetzt Venezuela angucken. Das ist eben schwer vergleichbar. In Panama sind die USA 1989 mit 27.000 Soldaten eingefallen. Man muss dazu sagen, sie waren aber zu dem Zeitpunkt bereits noch in der Panama-Kanalzone sowieso stationiert. Und Panama ist auch zum Meer hin offen, ist ein kleines Land. Das Militär war nicht so stark. In Venezuela haben wir eine völlig andere Situation. Erstmal bräuchten die USA noch weit mehr Ressourcen und auch Soldaten, als sie jetzt in der Region haben, um da wirklich glaubhaft eine Invasion anzudrohen. Dann ist Caracas, also letztlich müssten die USA ja Caracas, die Hauptstadt, erstmal kontrollieren, liegt hinter einer Bergkette. Da kann man nicht einfach einfallen. Das ist gar nicht so einfach. Dann wird es natürlich deutlich mehr Widerstand geben in Venezuela, und es würde auch massenhaft tote US-Soldaten geben. Auch wenn natürlich Venezuela das Militär konventionell unterlegen ist den USA, das ist ja völlig klar. Aber selbst bei dieser angeblich chirurgischen Operation in Panama 1989 sind zwischen 20 und 30 US-Soldaten ums Leben gekommen. Das müsste Trump dann zu Hause erstmal vermitteln und erklären, warum es jetzt hier tote US-Soldaten gibt. Mhm. Wir wissen ja, dass ein Teil seiner Basis der Einmischung oder militärischen Einmischung in anderen Staaten sehr ablehnend gegenübersteht. Von daher möchte Trump natürlich ein Szenario vermeiden, was US-Soldaten gefährdet. Und ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass die Drohkulisse der letzten Monate eigentlich darauf abzielt, dass es intern eine Lösung gibt in Venezuela. Das heißt, dass so viel Druck ausgeübt wird, dass ein Teil des Militärs beispielsweise überläuft oder Maduro absetzt, ja, ihn ausliefert etc. Das ist auch das, was Maria Corina Machado, die derzeitige Oppositionsführerin, eben seit Monaten oder eigentlich seit Jahren schon erzählt. Wir hatten das nach nach 2019 mit Juan Guaidó, dem damaligen kurzzeitigen Interimspräsidenten, selbsternannten, auch schon, dass immer diese Vorstellung bestand, mit mehr Druck, damals Sanktionen, wird die Regierung zusammenstürzen, werden die Leute Maduro absetzen. Alles ist nicht passiert und ich weiß auch nicht, warum es jetzt dann noch passieren sollte. Von daher ist das kein Szenario, was sehr wahrscheinlich ist. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, was passieren wird. Ja, einzelne Militärschläge sind natürlich denkbar, die werden aber auch nicht die Regierung stürzen, vermutlich. Meiner Meinung nach gibt es nur eine einzige Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen, aber das ist eine langwierige Möglichkeit und das ist tatsächlich über Verhandlungen, über Dialog, wo jetzt ein Gespräch zwischen Maduro und Trump oder überhaupt zwischen venezolanischer Regierung und den USA oder der rechten Opposition, die ja vorwiegend außerhalb des Landes sitzt oder Machado eben im Untergrund, nur ein Anfang sein kann. Das kann nur die Basis legen für langwierige Verhandlungen, bei denen verschiedene Gruppen, das Militär natürlich, aber auch weitere politische Sektoren in Venezuela und soziale Sektoren eingebunden werden müssen. Und daran führt kein Weg dran vorbei. Das gesamte Land ist derzeit von der Regierung kontrolliert, also alle Institutionen. Und selbst wenn Edmundo González, der Ersatzkandidat von Machado, letztes Jahr sein Amt hätte übernehmen können, oder im Januar dieses Jahres vielmehr, dann hätte er langwierige Verhandlungen führen müssen, um überhaupt regieren zu können. Von daher führt an Verhandlungen kein Weg vorbei, auch wenn das jetzt nicht die schnellste Lösung ist. Aber es wäre die beste auf jeden Fall, um Gewalt zu vermeiden.
Frau Schausberg. Ich darf auf einen Satz hin, ein Wort, was mir nicht, wie Sie sagten, die rechte Opposition. Ja? Die Opposition heute zu Maduro können Sie nicht mehr nur als rechts bezeichnen. Da sind natürlich konservative Kräfte dabei. Da sind aber auch ganz, ganz viele andere. Sie gewinnen nicht fast 2/3 der Stimmen, wenn sie nur Anführung rechts sind. Ja? Und man muss auch mal noch ein Wort einfügen zum Thema, wie steht es um die Streitkräfte? Die Streitkräfte werden intern sehr beherrscht vom kubanischen Geheimdienst, der ja sowieso einen wesentlichen Teil des Sicherheitsdienstes in Venezuela seit 20 Jahren lang in Beschlag genommen hat und eigentlich das Sagen hat in diesen Fragen. Also da ist Kuba schon noch drin. Insofern ist das Ganze natürlich auch eine Gemengelage, die sehr, sehr kompliziert ist. Aber ich finde es wichtig, sich zu fragen, wer ist diese Opposition, dass sie überhaupt so groß ist, dass es überhaupt so einen Mut gibt von Leuten, sich so einem Regime so wie entgegenzustellen. Ich finde, das ist einfach bewundernswert.
Ja, Herr Mayhold, dann schauen wir doch mal auf diese Opposition, was ja für einen Sturz Maduros sprechen könnte. Man hätte mit der Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionsführerin Maria Corina Machado sofort eine neue populäre Führungsfigur. Ist sie die Zukunft Venezuelas?
Ja, es ist ganz schwierig zu sagen, weil wir natürlich bei der venezolanischen Opposition immer wieder große Fragmentierungen erlebt haben. Ja. Die Regierung Maduro war letztlich immer erfolgreich, Teile der Opposition rauszubrechen und sie beispielsweise zur Teilnahme an den Wahlen zu überreden, wie bei den Kommunalwahlen jetzt im Juni, wo dann Teile der Opposition doch teilgenommen haben, obwohl Maria Corina Machado zum Boykott aufgerufen hat. Also das ist kein homogener Block, sondern da sind einzelne Führungspersönlichkeiten, die dann auch natürlich erpressbar sind und ihre eigenen politischen Aspirationen haben. Was man halt sagen kann, ist, dass Maria Corina Machado es bei den Wahlen zu den Präsidialwahlen im vergangenen Jahr geschafft hat, eine Struktur der Wahlbeobachtung und Kontrolle aufzubauen, die das Regime übertölpelt haben in seinem Versuch, Wahlbetrug ohne Beobachtung durchführen zu können. Nur ist das natürlich noch immer keine Grundlage, um jetzt über eine Perspektive für ein Transitionsszenario zu sprechen, weil die Meinungen über die Frage, wie denn das stattzufinden habe, wer dabei vertreten sein soll und wie vor allem eine neue Ordnung aussehen soll, völlig auseinanderlaufen. Hier ist die Konsistenz der Opposition doch deutlich weniger ausgeprägt.
Aber interessant finde ich doch, dass Frau Machado es geschafft hat, mit diesen Akten, die sie selber durch die Wahlbeobachtung ihrer Leute geschaffen hat, beweisen zu können, dass es Wahlbetrug auf größtem Ebene stattgefunden hat. Und interessanterweise hat ja ein Teil der umliegenden lateinamerikanischen Länder das anerkannt. Aber keiner von denen hat natürlich den Mut zu sagen, wir erzwingen jetzt tatsächlich die Freigabe, die offizielle internationale Freigabe dieser Akten, die beweisen, dass Herr Maduro natürlich illegal an der Macht ist. Ja. Und da finde ich auch sehr schade, dass ein Mann, der ja in Lateinamerika sehr interessantes Ansehen hat, wie der Präsident Brasiliens, sich da in dem Punkt immer wieder sehr bedeckt hält. Da würde man sich ein bisschen mehr Führungsrolle von Brasilien vielleicht wünschen, damit von Lateinamerika selber ein Druck entsteht. Denn ich meine, es geht ja auch um die Region selbst. Die Region sitzt da jetzt wie ein Kaninchen vor der Schlange und sagt, was machen die jetzt da in Washington? Aber sie könnten ja selber mal die Initiative ergreifen. Das tun sie zu wenig. Und das ist schade.
Sie sprechen von Brasiliens Präsidenten Lula.
Ja.
Herr Machado unterstützt ja ein Eingreifen der USA mit Waffengewalt. Das nehmen ihr manche übel, fordern sogar, ihr den Friedensnobelpreis wieder abzuerkennen. Aber dass sich Machado so demonstrativ an die Seite von Trump stellt, tut sie das, weil sie weiß, es ist vielleicht ihre letzte Chance, um jemals in Venezuela an die Macht zu kommen?
Das zum einen. Zum anderen tut sie das aber, weil Machado aus seiner politischen Richtung kommt, die Trump nahesteht, ganz einfach. Dass sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat mich damals schon sehr gewundert. Ich habe Machados Karriere seit über 20 Jahren verfolgt. Maria Corina Machado war nie eine Vorzeigedemokratin. Sie kam vom ganz rechten Rand der Opposition. Und Frau Strausberg, ich gebe Ihnen da absolut recht. Die Opposition ist, ich nenne sie rechts, weil es gibt natürlich auch eine linke Opposition, die auch im Moment nicht an Wahlen teilnehmen darf, die aus dem Chavismus selber kommt, aber sich gegen Maduro stellt. Aber diese rechte Opposition, wie ich sie bezeichne, reicht von der Mitte bis zum rechten Rand. Machado kam vom rechten Rand. Sie hat Wahlen in der Vergangenheit eigentlich nie sonderlich ernst genommen. Sie hat auch, als es noch saubere Wahlen gab in Venezuela, sie eigentlich immer nur anerkannt, wenn sie selbst kandidiert hat, wie 2010 für das Parlament. Da hat sie anerkannt, ansonsten nie. Sie wurde im letzten Jahr nach oben gespült innerhalb der Opposition, weil die vorherigen Versuche, einen Regierungswechsel herbeizuführen, eben grandios gescheitert sind und Machado eben da immer Abstand gehalten hat. Sie hat sich auch immer gegen jegliche Verhandlungen mit der Regierung ausgesprochen, hat die offen torpediert von außen. Und sie stand ein bisschen abseits und das hat sie hochgespült nach diesen gescheiterten Versuchen. Sie ist aber keine Vorzeigedemokratin und es überrascht mich halt überhaupt nicht, dass sie jetzt diese US-Militär-Drohkulisse gutheißt und unterstützt. Es geht eigentlich noch viel weiter. Sie hat vor Jahren bereits eine US-Militärintervention gefordert, mehrfach, um Maduro eben aus dem Amt zu drängen. Und mittlerweile, ja, sie reist herum, also die reist nicht herum, sie sitzt ja im Untergrund, aber digital nimmt sie an Foren teil, wo sie halt Venezuela einfach nur als künftiges Superinvestitionsziel anpreist, wo US-Unternehmen Billionen US-Dollar Gewinne einfahren könnten. Und vor allem stellt sie Venezuela die ganze Zeit in ihrem Diskurs als Bedrohung der USA dar, um diese Militärintervention zu rechtfertigen. Und das hat Trump teilweise auch übernommen. Marco Rubio propagiert das auch. Das geht so weit, dass einerseits behauptet wird, ja, Hezbollah und Hamas und so weiter seien aktiv in Venezuela. Bis hin letztens Ende Oktober in einem Interview hat sie sogar behauptet, Maduro hätte die Wahl Trumps 2020, Trump die Wahl gestohlen. Er hätte Wahlbetrug in den USA verursacht. Also es sind absurde Ideen, die sie da verfolgt. Und sie hat halt vor allem kein Konzept, was jetzt die auch ärmere Bevölkerung in Venezuela ansprechen würde. Natürlich haben letztes Jahr viele Leute, weil sich dieses Fenster geöffnet hat, für Edmundo González gestimmt. Aber Machado selbst ist jetzt keine Heilsbringerin für die Mehrheit der Bevölkerung in Venezuela, weil wenn man sich anguckt, was sie vertritt, Sozialpolitik oder überhaupt soziale Ziele spielen überhaupt keine Rolle bei ihr, sondern es geht eigentlich nur um bürgerliche Menschenrechte, ja, freie Wahlen, Versammlungsfreiheit etc. und vor allem Eigentumsfreiheit und die Möglichkeit, Geschäfte zu machen. Und das wird zu wenig sein und es wäre besser für eine Lösung Venezuelas, wenn moderatere Kräfte da in Verhandlungen treten würden. Sowohl natürlich auf Seiten der Regierung, dass nicht Maduro da am Ende und auch nicht hochrangige Militärs mitsitzen, sondern moderatere Kräfte genauso auf Seiten der Opposition. Da ist Machado, tut der Opposition wahrscheinlich keinen Gefallen für eine nachhaltige Lösung.
Ja, sie ist keine, man muss doch sagen, dass die angeblich soziale Politik, die der Chavismo gemacht hat, Venezuela absolut in den Abgrund gestürzt hat. mit den ganzen Sozialprogrammen, die vorgegeben waren, die überhaupt nicht finanzierbar waren, die finanziert worden sind über die Inflation. Überlegen Sie mal, die haben in den letzten 20 Jahren 25 Nullen verloren. Heute verdient ein normaler Arbeiter umgerechnet einen Dollar im Land. Warum gehen denn die Leute weg? Sind die 9 Millionen Immigranten aus Venezuela alles reiche Leute? Nein, aus Venezuela geht die Mitte und auch die untere Mitte weg, weil diese ganzen sozialen Versprechungen des Chavismo und von Herrn Maduro ja gar nicht tragen. Venezuela ist wirtschaftlich am Ende. Und dass dieses Land, wenn es wieder auf die Beine kommen will, natürlich ausländische Hilfe braucht und ausländisches Kapital, warum nicht europäisches Kapital auch, das ist ja ganz klar. Wie wollen die denn sonst wieder flott werden?
Aber ich verteidige jetzt nicht die Fehler der Maduro-Regierung in wirtschaftlicher Hinsicht und die Ausgabenpolitik, die an die 70er Jahre während des Erdölbooms damals auch erinnert. Im Übrigen, wenn ich Machados sehr dürftiges Programm kritisiere, das sind zwei verschiedene Dinge.
Also Machado weiß nicht genau, ob ein Programm, das sie vor 5 oder 10 Jahren formuliert hat, jetzt noch läuft. Auf jeden Fall wäre eine Frau Machado und das Umfeld, das sie hat, imstande, Venezuela das zu bringen, was es braucht, nämlich Kapital für einen Wiederaufbau. Und ich habe lieber Kapital aus dem Westen als irgendwelches Kapital aus China, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn die Chinesen haben sich in den letzten 20 Jahren in Venezuela so festgesetzt, dass das Land ja auch ungemein verschuldet ist gegenüber Venezuela. Es gibt 500 Milliarden Dollar Schulden, von denen man nicht weiß, wem sie gehören. Wenn Sie sich die reale Wirtschaftslage Venezuelas antun, tun sich vor Ihnen Abgründe auf.
Ich meine, wir könnten ja einfach mal hinsichtlich der politischen Positionierung von Machado in ihr jüngstes am 9. November veröffentlichte Manifesto de Libertad, also Freiheitsmanifest, hineingucken. Das sind 4 Seiten, auf denen sie also festgeschrieben hat, wohin die Reise gehen soll. Und wenn man sich das durchliest, dann ist es schon überraschend, wie wenig sie eigentlich für die Überwindung der aktuellen und seit Jahren andauernden humanitären Lage in der Bevölkerung dort sich auslässt. Da wird also davon gesprochen, dass man die Wirtschaft in einer Dekade verdreifachen will und die Unternehmen wieder freisetzen will, natürlich von staatlicher Kontrolle und den Öl- und Gassektor mit freien Menschen wieder ans Arbeiten bringen will. Aber das sind ja alles keine Aussagen, die jetzt die Lage der Bevölkerung wirklich verbessern würden. Und da bleibt also aus meiner Lektüre dieses Dokuments doch vieles sehr dünn eigentlich. Und das ist ganz bedauerlich, weil es jetzt natürlich für sie die Möglichkeit wäre, mit diesem Friedensnobelpreis im Rücken eine gemeinsame und zwar substanzielle Positionierung der Opposition voranzubringen. Und das, finde ich, ist ihr mit diesem Dokument zumindest nicht gelungen. Ich hoffe, dass in anderen Kreisen da substanziellere Versuche laufen. Aber das, was man von ihr jetzt selbst vorgetragen gesehen hat in diesem kürzlich veröffentlichten Manifest, ist dann doch etwas sehr, sehr dünn aus meiner Sicht.
Wir reden gerade schon über die Zeit nach einem möglichen Machtwechsel. Ich würde aber gerne nochmal ins Hier und Jetzt zurückkommen und fragen, welche Folgen hätte denn ein militärisches Eingreifen der USA? Würde es Maduro schwächen oder würde es ihn möglicherweise nicht auch stärken, Herr Lambert? Es gibt die These, weil sich die Bevölkerung unter dem Druck von außen mit ihm solidarisiert. Muss man mit diesem Effekt rechnen? Also die Frage ist, wie stabil ist eigentlich Maduros Machtbasis?
Ja, natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein militärisches Eingreifen, wie auch immer es geartet sein würde, Maduro stärkt, und zwar aus 2 Gründen. Zum einen ist ein militärisches Eingreifen, was nicht mit einem Regierungswechsel endet, also wenn die USA beispielsweise jetzt irgendwelche Ziele bombardieren, aber eben keinen Regierungswechsel erzwingen können, wird Maduro natürlich hinterher als Sieger aus der Geschichte herausgehen und kann dann sagen, er hat dem Druck der USA getrotzt. Die Folge wäre eine Verschlechterung weitere Verschlechterung der innenpolitischen Lage in Venezuela, vermutlich noch mehr Repression gegen interne KritikerInnen etc. Der zweite Punkt ist, dass schon jetzt, und ich kenne sehr viele Leute, die absolut Maduro-kritisch sind, ja, die jetzt auch eher aus der Linken kommen, die aber sagen natürlich, nein, wir lehnen eine US-Militärintervention komplett ab. Wir wollen aber auch nicht, dass es Maduro nützt. Aber natürlich können wir nicht sagen, wir setzen jetzt auf die US-Hilfe, militärische Hilfe, um Maduro zu stürzen. Ja? Trotzdem wollen wir einen Wandel, wollen wir einen Regierungswechsel. Und natürlich hat diese Bedrohung von außen, schon die Sanktionen hatten ja den Effekt, dass sie einen Teil der Bevölkerung, die dann mehr auf Hilfe angewiesen sind, vor allem ein ärmerer Teil der Bevölkerung, ein Stück weit näher an die Regierung oder in Abhängigkeit zur Regierung gebracht haben wieder. Also diese äußere Einmischung, und dazu gehört auch die militärische Androhung, hat natürlich das Potenzial, Maduro intern auch zu stärken. Man muss aber auch sagen, mittelfristig, so wie gerade seit der letztjährigen Wahl, sich das innenpolitisch mit wirklich mehr Repression auch gegen moderate rechte und linke Kräfte, ist natürlich kein stabiles Regierungssystem, was sehr lange Bestand haben kann. Also diese fehlende Legitimität ist natürlich schon spürbar. Aber jetzt kurzfristig kann ihn das natürlich stärken. Die Folgen für Venezuela und für die Menschen vor Ort, denn um die geht's ja eigentlich, die werden allerdings fatal, wenn Maduro da jetzt gestärkt hervorgeht, weil er wird wohl kaum von sich aus jetzt eine Reinstitutionalisierung oder weitere Demokratisierung einleiten wollen.
Frau Schausberg, habe ich das richtig verstanden? Es ist also aussichtslos, Venezuela mit Waffengewalt zu demokratisieren.
Wunder gibt es immer, aber Erfahrungen zeigen, dass bisher eher nicht gegangen ist. Gleichzeitig, sagen wir so, wie es wirklich in Venezuela intern aussieht, Wissen keiner von uns, weil die Leute ja auch gar nicht ihre Meinung preisgeben. Und wie gesagt, ein Teil der Mittelschicht ist ja weg. Also was passieren würde, wenn etwas von außen erzwungen werden sollte, ich würde mal sagen, das ist offen. Und man kann jetzt sicherlich schon sagen, dass ein Teil der lateinamerikanischen Intellektuellen und der ja tendenziell antiamerikanischen Linken das so interpretieren, wie es gerade interpretiert worden ist, kann aber auch im Land selber anders gesehen werden, weil die natürlich jetzt wirklich seit fast 30 Jahren leiden. Also ich würde sagen, es ist offen.
Naja, aber wenn es zu einem Umsturz kommt, nur ganz kurz der Punkt, da wissen wir eben, das stimmt schon, wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Richtig. Aber es ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass das dann einfach so funktionieren sollte, wie Machado das beispielsweise darstellt, sondern die Frage ist, zerfällt das Militär in verschiedene Fraktionen? Wie weit gehen mögliche Amnestieregelungen? Sind dann Leute, die doch Angst haben vor Strafverfolgung in Zukunft nach einem Regierungswechsel, bereit, das so hinzunehmen? Was machen andere bewaffnete Gruppen im Land, die es auch gibt, bis hin zur Grenzregion, wo der kolumbianische Konflikt mit einer Rolle spielt? Und wie verhalten sich so alle gewählten Abgeordneten, BürgermeisterInnen, Gouverneur etc.? Das deutet doch klar darauf hin, so oder so, wie das Szenario auch aussieht. Es sind Gespräche und Verhandlungen möglich, ohne wird es nicht gehen. Und daher gilt es, einen Krieg zu vermeiden und über die Verhandlungsschiene dann eben in einem langwierigeren Prozess natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, Verbesserungen für die Menschen in Venezuela und für die Demokratie im Land zu erreichen.
Herr Mayhold, dieses wochenlange Warten, wann schlagen die USA endlich los? Was glauben Sie, wie lange wird das noch dauern?
Das ist schwierig zu sagen. Natürlich ist es unter ökonomischen Gesichtspunkten auch für die USA nicht rentabel, dauerhaft diese Kriegsmaschinerie vor Ort zu unterhalten und den Eindruck zu erwecken, morgen ginge irgendeine Aktion los. Wir haben es im Falle Iran gesehen, wo dann plötzlich entsprechende Angriffe in Szene gesetzt wurden, ohne dass wirklich jetzt das Regime gefallen wäre. Also da würde ich keine zeitlichen Perspektiven mir vorstellen können. Ich glaube, es geht letztlich darum, ein Unsicherheitsszenario aufrechtzuerhalten, um dadurch Maduro und den Machtapparat unter Druck zu setzen, dauerhafte Mobilisierung im Lande zu erzwingen, bis die Leute erschöpft sind und nicht mehr mitmachen, und dadurch das Szenario voranzubringen, dass sich eben Abspaltungen, Fissuren, Fragmentierungen in dem Machtblock dort ergeben. Nur das ist alles sehr ungewiss und ich glaube eben, Trump spielt letztlich mit dem Faktor Ungewissheit.
Vielen Dank. Machtkampf mit Maduro. Was will Trump in Venezuela? Darum ging es in diesem Forum bei SWR Kultur mit dabei. Der Politikwissenschaftler Günther Mayholt, die Publizistin Hildegard Stausberg und der Journalist Tobias Lambert. Am Mikrofon war Michael Riesel.